SBS in deutscher Sprache.
Und damit sehr herzlich willkommen auch heute bei unserem Österreich-Magazin 15 Minuten ganz im Zeichen Österreichs. Und das ist 4 Tage nach der Nationalratswahl natürlich heute bei uns das Thema des Tages, diese Wahl. Und ich begrüße Sie heute nicht allein hier im Studio. Mir gegenüber sitzt mein österreichischer Landsmann sozusagen, Daniel Matt, hier bei uns im SBS-Studio.
Hallo, schönen Abend.
Ja, viel ist passiert und das wollen wir natürlich hier heute auch aufarbeiten. Wir haben gesprochen mit Leuten, Österreichern, sowohl hier in Australien, aber wir haben uns auch einen Experten ans Telefon geholt, einen Politikwissenschaftler in Wien. Daniel, du hast dich dankenswerterweise für uns in der österreichischen Community umgehört.
Genau so ist es, denn heute wird ja offiziell das Endergebnis der Nationalratswahl 2017 bekannt gegeben. Das macht dann der Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und ab morgen könnte er dann der stimmenstärksten Partei, das wäre die Liste ÖVP, kurz die Regierungsbildung beauftragen.
Dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Wahlergebnis, für die, die es nicht wissen. Also der von dir angesprochene Sebastian Kurz hat Platz 1 geholt für die ÖVP, dahinter die SPÖ, die bisher den Kanzler gestellt hat, und danach die FPÖ. Jetzt sag mal, wie ist denn dieses Ergebnis in der österreichischen Community aufgenommen worden?
Eigentlich wenig überraschend. Im Vorfeld war es aufgrund auch der Umfrageergebnisse relativ klar und die Community in Australien war sich eigentlich einig, dass es keine große Überraschung war hinsichtlich dem Endergebnis.
Dazu haben wir eine Stimme und zwar von Christian Dolezal in Melbourne.
Aber es ist ein erwartbares Ergebnis gewesen. Es gab zwar einige kleinere Überraschungen, aber im Großen und Ganzen lag das Ergebnis voll im europäischen Trend. Ob es gut ist oder weniger gut, das wird man ja dann erst sehen, wenn eine Regierung zustande kommt und die dann hoffentlich für Österreich gut arbeitet.
Ja, wie genau diese neue Regierung dann ausschauen wird, darüber werden wir natürlich gleich noch sprechen, über diverse Koalitionsvarianten. Zunächst einmal bleiben wir noch mal kurz beim Ergebnis. Wir haben uns da Hilfe geholt in Wien bei einem der renommiertesten Politikwissenschaftler, bei Professor Peter Filzmeier. Den kennt man im Land ziemlich gut, oder?
Ja, sehr bekannt ist der Experte für den ORF, für den österreichischen Rundfunk, alles was Wahlen beanlangt.
Und der wird dieser Tage zitiert in österreichischen und auch in deutschen Medien mit dem Zitat: Es ist einer der größten Umbrüche in der Zweiten Republik, der da passiert ist. Und wir haben bei ihm nachgefragt, wie genau er das gemeint hat.
Bisher war es immer so, dass bei ÖVP und FPÖ Gewinnen die Gewinne des einen Verluste des anderen waren. Also wenn die ÖVP wie im Jahr 2002 beispielsweise besonders stark dazugewonnen hat, dann war umgekehrt die FPÖ ein Verlierer. Und 3 Jahre vorher, 1999, war es umgekehrt, starke FPÖ-Gewinne und starke ÖVP-Verluste. Das hat immer dazu geführt, dass eine der beiden Parteien, die sich nun möglicherweise in einer Koalition wiederfinden, ein Gewinner und der andere ein Verlierer-Image hatte. Jetzt sind sie beide Gewinner in ähnlichem Ausmaß in Prozentpunkten gerechnet und das ist eine große zentrale Veränderung. Spannend wird auch, wie sich das dann auf die Koalitionsarbeit auswirkt, ob es tatsächlich ein Groß und Klein gibt. Denn die ÖVP mit Sebastian Kurz ist zwar Erstplatzierter, aber nicht so viel größer als die FPÖ. Das sind nur circa 5 Prozentpunkte.
Und wir haben noch eine Reaktion aufs Wahlergebnis hierzulande eingefangen, und zwar bei Christian Bauer in Melbourne.
Für den großen Parteien, glaube ich, wenig Überraschendes war, hat sich abgezeichnet. Überraschend ist eigentlich für mich hauptsächlich, dass das Wahlprogramm der Parteien fast keine Rolle gespielt hat dieses Mal. Obwohl das ja eigentlich keine Personenwahl ist, bei der Bundespräsidentenwahl ist, sondern eigentlich ein Wahlprogramm wählt, dann haben sich die meisten eigentlich ja für jemanden entschieden, nur aufgrund des Namens und der Person. Die Reihung, glaube ich, hat mich nicht sehr überrascht. Überrascht hat mich, dass es die Grünen nicht ins Parlament geschafft haben.
Ja, Stichwort die Grünen. Die haben also ein riesiges Debakel hingelegt, Daniel. Nach 31 Jahren werden die aus dem Parlament fliegen. Danach sieht's ganz aus. Und bei denen kommt noch dazu, dass die ziemlich verschuldet sind.
Ja, in einer der größeren österreichischen Zeitungen war gestern zu lesen im Standard, dass die Grünen einen Schuldenberg aufgehäuft haben von über 10 Millionen Euro. Und jetzt hat man nicht nur einen politischen, sondern auch einen finanziellen Scherbenhaufen aufzukehren.
Und wir werden jetzt gleich hören von Professor Filzmeier, dass jetzt auch die Parteiförderung im Nationalrat wegfallen wird natürlich.
Die Grünen sind in Österreich noch in 6 von 9 Regionalregierungen, unseren Provinzen, vertreten und in allen 9 Provinzen auch im Landtag, also dem Regionalparlament, mit Abgeordneten vertreten. Insofern ist das Scheitern bei der bundesnationalen Wahl nicht das Ende der Grünen, aber sie sind natürlich extrem geschwächt. Nicht nur, dass man keine Abgeordneten mehr stellt und damit aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet, sie haben auch schlicht und einfach keine Personal- und finanziellen Ressourcen mehr, denn in Österreich haben wir eine öffentliche Parteienfinanzierung, nicht aus privaten Spenden großteils, sondern aus Steuergeld. Und wenn man nicht im Nationalrat vertreten ist, fällt ein Großteil der Parteiförderung weg. Das heißt, die Grünen stehen schon vor der Existenzfrage und haben eigentlich nur bei der nächsten Wahl noch eine Chance, wieder einzuziehen. Die findet plangemäß 2022 statt. Wenn man es dann wieder nicht schafft, dann wäre man wahrscheinlich bundesweit wirklich aus dem Parteienspektrum. Ihre Hoffnung ist das Beispiel der FDP in Deutschland. Die waren aus dem Bundestag auch mal draußen und sind jetzt dann wieder eingezogen. Ob den Grünen das gelingt, weiß aber wirklich niemand.
Ja, die deutsche FDP also als gutes Beispiel vielleicht für die Grünen, denn die stehen ja bekanntlich vor der Koalitionsbeteiligung jetzt in Deutschland. Ja, die Grünen sind also weg in Österreich nach 3 Jahrzehnten, wir haben es gehört. Drinnen im neuen Parlament ist aber einer, der ja bei denen langjähriges Mitglied war, nämlich Peter Pilz.
Genau so ist es, da ist es heuer im Frühjahr zu einer Spaltung gekommen. Auch die bisherige Grünen-Chefin Eva Glawischnig ist von heute auf morgen zurückgetreten und Ulrike Lunacek hat dann diesen Posten übernommen und da hat es interne Querelen gegeben und Peter Pilz hat sich dann quasi selbstständig gemacht.
Genau, und auch dazu haben wir Einschätzungen aus Australien.
Das war abzusehen, dass es so schlecht geht, das hat mich überrascht. Und Peter Pilz ist einfach ein charismatischer, also für viele Leute eine charismatische Person, der wahnsinnig viel aufgedeckt hat und das ist einfach, was Leute im Moment wollen. Sie sind einfach unzufrieden und wenn hier einer ist, der umrührt in dieser ganzen Geschichte, dann steigen die auf den Zug auf und das taugt ihnen. Und ich glaube einfach, das haben die Grünen nicht. Die Grünen haben hier eine lang gediente, wahnsinnig erfahrene Spitzenkandidatin gehabt, wollten die Leute im Moment nicht.
Das ist natürlich immer in einer Demokratie schöner und wichtiger oder wichtig, wenn es bunt ist im Parlament. Ich glaube aber, dass sich das schon seit längerem angekündigt hat, dass das genauso kommt. Und wenn sich eine Partei spaltet und streitet, ist es natürlich immer ganz, ganz schwierig, dass beide Teile sich im Parlament wiederfinden. Und ich glaube, die Wähler haben das im Großen und Ganzen eben mit diesem Wahlverhalten auch quittiert.
Ja, von den kleinen Parteien in Österreich jetzt aber mal zu denen, die ganz oben stehen. Ich würde vorschlagen, allen voran der Wahlsieger, nämlich Sebastian Kurz. Wir hören gleich mal von Professor Filzmeier, wer denn dieser Sebastian Kurz eigentlich genau ist.
Sebastian Kurz ist zunächst einmal natürlich sehr jung, 31 Jahre. Damit ist es ihm auch leichter gelungen zu kommunizieren. Jetzt mit ihm als Parteichef ist die ÖVP eine ganz andere neue Partei, obwohl sie Wurzeln hat, die fast 100 Jahre zurückreichen und obwohl sie 1945 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegründet wurde, also eine sehr alte Partei ist. Selbst ist er in der Partei groß geworden. Er war schon Chef der Jugendorganisation in der ÖVP als Volkspartei, wurde dann mit 26 Jahren Staatssekretär für Integration und 2 Jahre später auch Außenminister und das war er seit 2013. Er ist sicherlich jemand, der klar pro-europäisch ist, der konservative Positionen bei Wirtschaft, Zuwanderung, Sicherheit vertritt. Eine Gesamtvision Österreich 2050 kennen wir von ihm noch weniger. Bei jemandem, der so jung ist, aber vielleicht auch verständlich.
Also klar ist, mit dem Wahlsieg von Sebastian Kurz und den Zugewinnen der FPÖ ist das Land nach rechts gerückt. Und wir haben nachgefragt, warum sich fast ein Drittel von den Freiheitlichen angezogen fühlen.
Das ist grundsätzlich, dass mehr Leute die FPÖ gewählt haben, ist ein Trend. Waren einfach viele unzufrieden mit der Regierung. Und ich glaube, das Wahlmotiv hier war einfach eine große Unzufriedenheit und ein Suchen nach einer Veränderung. Gar nicht nach jetzt mal das Wahlprogramm, sondern sie wollten etwas anderes haben, weil sie einfach glauben, dass es so wie es jetzt ist, wahrscheinlich nicht weiter, oder sie glauben, dass es nicht weitergehen kann. Ich glaube, die FPÖ hat es nicht geschafft und die ÖVP hat es mit einem jungen Spitzenkandidat optimal rübergebracht. Also ich glaube, von einer marketingtechnischen Perspektive kann man da echt wahnsinnig viel lernen.
Ja, soweit Christian Bauer aus Melbourne. Ja, im In- und Ausland ist sehr viel zu lesen in diesen Tagen und zu hören vom sogenannten Rechtsruck. Und ob der eigentlich auch wissenschaftlich fundiert ist, dieser Rechtsruck, auch dazu hören wir nochmal Peter Filzmeier.
Man spricht in internationalen Medien oft von einem Rechtsruck in Österreich, dass also rechte Parteien mehr gewählt wurden. Das stimmt nur teilweise. Richtig ist, dass die konservative ÖVP, Volkspartei, und die rechtsorientierte Freiheitliche Partei in Summe 13 Prozentpunkte dazugewonnen haben. Allerdings gab es auch 2 weitere rechte Parteien, die 2017 nicht mehr auf dem Stimmzettel standen, anders als 2013. und die haben 10% zwangsläufig verloren. Deren Wähler mussten ja woanders hingehen. So gesehen ist es nicht wirklich ein Ruck nach rechts. Was allerdings das Wahlmotiv für die Gewinner ÖVP und FPÖ war, war eine Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, also Proteststimmen auch, paradoxerweise zugunsten der ÖVP, die sich neu ausgerichtet hat, aber eigentlich Teil der Regierung.
Ja, dann wollen wir zum Abschluss vielleicht unserer kleinen Wahlanalyse hier uns anschauen, wie diese neue Regierung jetzt wirklich gebildet werden könnte. Daniel, es wird auf jeden Fall eine Koalition brauchen, das ist klar. Wie könnte die ausschauen?
Es gibt drei Varianten. Das eine wäre ÖVP und FPÖ, also der erste und der dritte in der Wahl. Es gilt diese Konstellation als wahrscheinlichsten. Dann SPÖ und FPÖ oder eine Fortsetzung der großen Koalition, sprich ÖVP und SPÖ.
Ja, was wünschen sich eigentlich unsere Landsleute hier in Australien? Hören wir mal rein.
Ich habe in dieser Konstellation auch keine unmittelbare Präferenz jetzt. Es sind ganz andere Herausforderungen für die Zukunft in Österreich. Und ich glaube grundsätzlich, dass es wichtig ist, dass das Programm stimmt und dass da die Richtung auch vorgegeben wird und dass es da eine starke Führungspersönlichkeit gibt, die das umsetzen kann. Und dann geht es wirklich darum, dass es auch sozusagen die richtigen Persönlichkeiten gibt in einer Regierung, die auch fähig sind, diese Programme dann umzusetzen. Ich glaube, das ist jetzt das wirklich Entscheidende und das wird man erst sehen. Also das ist schwer zu sagen jetzt aus der Ferne.
Also ich glaube, alle drei haben Überschneidungsmöglichkeiten. Die Frage ist, wie weit welcher sagt, okay, ich kann da ein bisschen zurückstecken oder auf diesem Standpunkt, den vertrete ich absolut. Und dann muss man sich im Prinzip danach anschauen, was da rausgekommen ist. Ich befürchte, dass es zu einem Kuhhandel kommen wird.
Ja, Daniel, ist das zu befürchten oder realistisch, dass es einen Kuhhandel geben wird?
Etwas überspitzt formuliert, ich würde einmal sagen, jein. Es ist so, dass halt vielleicht die ÖVP auf gewisse Ministerposten pocht, wie bisher zum Beispiel das Innen- oder das Finanzministerium, das man seit über 30 Jahren innehat. Und es wird wohl so sein, was gibst du mir, das gebe ich dann dir.
Aber dieser Tage ist doch zu lesen, dass die FPÖ, die Freiheitlichen, auf das Innenministerium quasi bestehen und das als Kriterium einführen wollen.
Diese Gerüchte vermehren sich. Die ÖVP will unter Wolfgang Sobotka, der bisherigen Innenminister, dieses Amt sicher nicht abtreten. Und das wäre vielleicht wieder eine Möglichkeit, wo sich die SPÖ dann als Koalitionspartner der FPÖ ins Spiel bringen könnte.
Ja, ich glaube, 4 Tage nach der österreichischen Nationalratswahl, da dürfen wir festhalten, die neue Koalition, die könnte auf jeden Fall schwarz-blau ausschauen. Aber es dürfte auch feststehen, wenn die kommt, dann dürften die Reaktionen von außerhalb Österreichs wahrscheinlich wieder kritisch sein. Was glaubst du?
Das auf jeden Fall, das hatten wir schon bereits einmal Anfang der 2000er Jahre, wo es seitens der Europäischen Union immense Kritik gegeben hat hinter dieser schwarz-blauen Regierung, damals unter dem Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Und man muss jetzt zuerst die Sondierungs- und dann die Koalitionsgespräche abwarten und dann kann man mehr darüber diskutieren.
Ob diese Angst international begründet ist, dazu hören wir noch einmal Professor Filzmeier.
Man muss unterscheiden bei den internationalen Reaktionen auf das, was in den Medien und in der öffentlichen Debatte passiert und was sich realpolitisch wirklich ändert. Das Medienecho wird sicherlich groß sein, durchaus auch kritisch, weil die Wahrnehmung, hier wäre eine Regierung sehr weit nach rechts gerückt, vermutlich groß ist. Allerdings muss man das insofern relativieren, dass in Europa es in Ungarn und Polen viel rechtere Regierungen gibt. Und andererseits ist der Sebastian Kurz unbestritten ein überzeugter Europäer und auch die Freiheitliche Partei hat zumindest mittelfristig Interesse, sich gemäßigt in der internationalen Politik zu geben, denn es gibt in Österreich eine klare Mehrheit für die EU und die Freiheitliche Partei will auch nicht dämonisiert werden. Und wie nachhaltig dann dieses gemäßigte Auftreten in der internationalen Politik ist, ist eine andere Frage.
Ja, Peter Filzmeier in Wien am Telefon für uns. Dann bleibt vielleicht zum Abschluss zu klären, wie lange wird es denn dauern, bis jetzt eine neue Regierung steht?
Der Wunsch ist es natürlich aller Österreicherinnen und Österreicher, so schnell wie möglich eine neue Regierung, einen neuen Kanzler und neue Ministerien zu haben. Allerdings der Wunsch, bis Weihnachten fertig zu werden, das stelle ich mal ein bisschen in Frage. Ich denke einmal, Mitte Januar 2018 können wir mit einer neuen Regierung rechnen.
Das ist wahrscheinlich keine neue Regierung unter dem Christbaum. Und damit war es das bei uns heute mit unserem Wahlspezial sozusagen hier bei uns im Österreich-Magazin. Bei uns geht es natürlich morgen Abend weiter, pünktlich um 19 Uhr. Danke an Sie zu Hause und danke an Daniel Matt hier bei uns im Studio.
Schönen Abend noch.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.